Da sagte der Vater zu ihm, geh doch hin und sieh, wie es deinem Bruder und dem Vieh geht und berichte mir. Sie aber sahen ihm von Weitem. Bevor er jedoch nah an sie herangekommen war, da fassten sie den Plan, ihn umzubringen. Sie sagten zueinander, da kommt dieser Träumer. Jetzt aber auf, erschlagen wir ihn und werfen ihn in eine Zisterne. Sagen wir, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Vielleicht habt ihr erkannt, um welche Geschichte im Alten Testament es hier geht. In dieser Szene begeht eine Gruppe von Brüdern einen richtig schweren Verrat an ihrem eigenen Bruder. Und dieser Bruder heißt Josef. Sie wollen ihn töten. Und im ersten Schritt werfen sie ihn erstmal in einen Brunnen, um ihn wegzuschaffen, damit sie ihn nicht mehr sehen. Aber was ist eigentlich genau Verrat? Die Definition von Verrat ist, dass man jemanden, der einem etwas bedeutet, dass man den im Stich lässt oder im Stich gelassen wird von einer Person, wo man eigentlich Loyalität annimmt. Verrat ist auch, wenn jemand einem nahestehenden Menschen im Stich lässt, um ihn aus dem Weg zu schaffen, aus dem Blickfeld, weil es stört. Er oder sie verletzt damit die bestehende Loyalität und es entsteht ein tiefer Bruch des Vertrauens und es bewirkt eine tiefe Enttäuschung bei der verratenen Person. Und es bleibt ein Beziehungsbruch zurück. Von solch einem Verrat lesen wir auch in den Evangelien. Jesus wurde von einem seiner engsten Vertrauten verraten und letztlich ja nicht nur von einem, sondern von allen seinen engsten Verraten, von allen seinen engsten Vertrauten verraten. Es waren so seine Freunde, mit denen er jede Zeit verbracht hat in den letzten 3 Jahren, seine Liebsten, Leute, mit denen er in Beziehung stand, in Austausch stand, seine Jünger. Und dennoch kommt es zum Verrat. Und nach verraten ihn alle Unterstützer und er ist am Ende ganz alleine. Ich möchte euch diesen Text für heute vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 1 bis 6 und die Verse 47 bis 48. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, rückte näher. Und die obersten Priester und Schriftgelehrten planten, Jesus umzubringen. Sie fürchteten sich allerdings vor der Reaktion des Volkes. Da fuhr Satan in Judas Iskariot, der einer der 12 Jünger war. Und er ging zu den obersten Priestern und den Befehlshabern der Tempelwache, um mit ihnen zu beraten, wie er Jesus am besten verraten könnte. Sie freuten sich, dass er bereit war, ihnen zu helfen, und sie versprachen ihm eine Belohnung. Von da an begann er, nach einer passenden Gelegenheit Ausschau zu halten, bei der sie Jesus ohne Aufsehen verhaften könnten, wenn das Volk nicht in der Nähe war. Er hatte noch nicht ausgeredet, da näherte sich eine Menschenmenge, angeführt von Judas, einem der 12 Jünger. Und Judas ging auf Jesus zu und er begrüßte ihn mit einem Kuss. Aber Jesus sagte, Judas, wie kannst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten? Das ist schon eine ganz spezielle Geschichte, finde ich. Und spürt mal in euch rein, was diese Geschichte mit euch macht. Da sind Jesus und die Jünger und die haben eine enge Beziehung. Das ist Jesus, der sich diese Beziehung, diese Freunde, seine Nachfolger alle einzeln und persönlich ausgesucht hat. Der in sie investiert hat, mit ihnen Zeit verbracht hat, der sich verletzlich vor ihnen gemacht hat. Und diese enge Gemeinschaft gipfelt dann im Abendmahl, wo Jesus ihnen ein Zeichen gibt, wie sie die Nähe und die Hingabe, die Intensität der Beziehung, wie sie die ausdrücken können und erleben können. Es ist das Abendmahl die Einladung zur persönlichen, tiefen Beziehung mit Jesus. Aber da ist dieser eine Mann, Judas. Judas Iskariot. Und es geht ihm um mehr, es geht ihm auch um Anerkennung. Es geht ihm um Geld. Irgendwie sucht er Macht, dass er endlich entscheiden kann. Ich weiß was, was ihr nicht wisst. Er geht zu den Priestern und der Tempelwache hin und sagt, ha, das probiert ihr schon längst und lange, Jesus zu finden, einen günstigen Moment. Das, was ihr nicht schafft, schaffe ich. Und mit diesen Grundbedürfnissen oder mit diesen, ja, mit dem, was Judas hier tut, dass er sich nach Anerkennung, nach Geld, nach Macht sucht, all das sind Grundbedürfnisse von uns Menschen, sind auch unsere Grundherausforderungen, Dinge, mit denen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle sowieso immer wieder am Kämpfen sind, denen wir in unserem Leben immer wieder begegnen. Aber Judas hat sich entschieden, er will das so sehr, dass er jetzt anfängt, nach Gelegenheiten zu suchen, in denen er Jesus wirklich verraten kann. Und es passiert, dass Judas sich aus der Gemeinschaft der Jünger entfernt. Jesus selbst in diesem Moment im Garten Gethsemane, er spricht mit den Jüngern, er gibt ihnen den Tipp zu beten. Er gibt ihnen den Tipp zu beten, dass sie eben nicht in Versuchung fallen. Und er selber betet. Aber all das kann Judas gar nicht hören, weil er nicht da ist. Er ist unterwegs. Er ist schon auf dem Weg, Jesus zu verraten. Das ist vielleicht so ein Hinweis, den wir hier schmecken können, ohne dass es so explizit steht, aber an Jesus nah dran zu sein, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen, zu beten. Führe uns nicht in Versuchung, wie wir das eben gerade im Vaterunser gebetet haben. Das bewahrt uns vor Schuld. Aber Judas hat einen anderen Plan. Er entscheidet sich nämlich mit einem Kuss. Ein Kuss, vielleicht eine der intimsten Handlungen, ein intimstes Zeichen von einer besonders liebevollen Beziehung. Von dieser Ausdruck der krassen Wertschätzung, vielleicht noch mehr, dieser emotionalen Verbindung. Er entscheidet sich, mit einem Kuss Jesus zu verraten. Judas hätte doch auch auf Jesus zeigen können, wenn es so kompliziert gewesen wäre, ihn zu identifizieren, zu sagen, ja, der, nicht der rechts, nicht der links, der in der Mitte, das ist Jesus, der mit dem weißen Gewand und mit dem Bart. Aber er entscheidet sich, das durch dieses Zeichen des Kusses zu tun. Und vielleicht kennt ihr das auch persönlich, ja? Die Menschen, die nächsten Menschen aus unserem Umfeld, in unserer Familie, unsere engsten Freunde, die haben auch die Macht, uns am tiefsten zu treffen und am heftigsten zu verletzen. Dieser Verrat ist deswegen so dramatisch von Judas, weil es so eine krasse Konsequenz hat. Es geht darum, Jesus aus dem Weg zu schaffen, ihn komplett auszulöschen. Und das ist eine besonders grausame Form des Verrats, weil sie die Nähe und die Enge der Beziehung zwischen den Personen deutlich macht, aber letztlich auch die Entfernung, die dieser Verräter unbedingt haben möchte, die gewollt ist, nämlich dass er Jesus aus dem Weg schafft. Das Faszinierende in dieser ganzen Szene ist, dass Jesus tatsächlich weiß, was passiert. Er weiß, was passieren wird. Er weiß, dass Judas ihn verrät. Aber er weicht dieser Konfrontation nicht aus. Er bleibt stehen, er lässt es geschehen. Wenn wir diese Geschichte noch ein bisschen im Kontext weiterlesen, dann lesen wir, Judas ist nicht der Einzige, der Jesus verrät. Letztlich verlassen die anderen Jünger auch Jesus. Um ganz kurz und bündig zu sein, wenn wir diese Geschichte lesen, erfahren wir, dass Petrus kurze Zeit später in einem Feuer Jesus dreimal verleugnet, zu sagen, mit dem habe ich nichts zu tun, den kenne ich nicht. Ich habe keine Beziehung zu dem. Petrus, der sich in seiner Enttäuschung auch über Judas wahrscheinlich nicht im Griff hatte, der Angst hatte. Und auch die anderen Jünger verlassen Jesus. Er ist ganz alleine. Und Jesus erlebt einen Zustand, und vielleicht kennst du diesen Zustand, ganz allein zu sein oder dich ganz allein zu fühlen. Niemand um dich herum, keiner, der dir hilft. Alle sind weg. Und dann fühlt man sich verlassen und enttäuscht alleine, ohne die engsten Bezugspersonen, ohne Beziehung um uns herum. Und das Besondere an Jesus ist, er weicht dieser Situation, diesem Gefühl, diesem Zustand, weicht Jesus nicht aus. Jesus kämpft nicht mehr, sondern er erträgt den Schmerz. Jesus wusste schon vorher, dass er verraten wurde, und er wusste auch, dass alle seine Jünger ihn verlassen würden. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was Jesus im Angesicht dieses Verrats tut. Ja? Er tat das nämlich, was er immer machte. Er ging hinaus auf den Ölberg und er sprach, er betete mit seinem Vater im Himmel. Und Folgendes können wir lesen. Er riss sich los von ihnen, etwa einen Steinwurf weit entfernt. Er kniete nieder und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel her und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode. Er betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Wenn wir verlassen werden oder enttäuscht werden, dann gibt es für uns die Möglichkeit, dass wir so wie Jesus aus der Situation mit den Menschen, die uns enttäuscht haben, rausgehen. Uns separieren und sagen, wir brauchen diese Zeit. Wir nehmen sie nicht für uns alleine, sondern wir wollen Zeit mit Gott verbringen. Ist das nicht faszinierend an sich, dass Jesus nicht flieht, dass er den Schmerz aushält und dass er in diesem Schmerz die Gemeinschaft des himmlischen Vaters sucht? Er schaut dem Schmerz gemeinsam mit dem Vater ins Gesicht. Er öffnet sich, er offenbart sich dem Vater ganz. Er offenbart all das, was in seinem Herzen gerade losgeht. Und wir spüren ja, dass das eigentlich gegen vielleicht dieses Grundbedürfnis ist, wegzulaufen. Wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Aber er offenbart sich dem Vater und schüttet sich ganz vor ihm aus. Und wir lesen, wie in diesem Moment auch Kraft erfährt, er Kraft schöpfen kann, weil er vom Vater verstanden wird. Und er empfindet den Halt, den er tatsächlich braucht. In der Begegnung mit dem Vater in Krisenzeiten können wir genau das erleben. Wir erleben nämlich den Abstand zu dem eigentlichen Konflikt und wir können in Ruhe mit dem Vater reden und Zeit in seiner Gegenwart verbringen. Und wir erwarten dann, dass wir in unserem Gebet mit dem himmlischen Vater auch Erleichterung unserer Situation erleben. Und jetzt passiert nämlich, wenn wir genau diesen Schritt gehen, dann passiert was ganz Krasses, nämlich, dass wir diesen Kampf von Jesus, dass dieser Kampf zu unserer Kraftquelle werden kann. Weil Jesus den bitteren Kelch schon getrunken hat. Er hat ihn für uns getrunken. Sein Schweiß fiel als Blutstropfen auf die Erde. Unsere ganzen Kämpfe, unsere Verlassenheit, unsere Nöte sind darin getragen. Und es ist die Botschaft, dass du nicht mehr kämpfen brauchst. Und selbst wir können Engeln begegnen, die Gott sendet, die uns stärken werden. Wir sind an dieser Stelle gestartet, zu sagen, was ist Verrat überhaupt? Wir haben uns angeschaut, wie Jesus Verrat erlebt hat und wie er damit umgegangen ist. Und wir sehen, dass Jesus dieses Gegenüber ist, was den Schmerz kennt, was deinen Schmerz kennt, was keine andere Person auf der Welt vielleicht so empfinden kann wie Jesus selbst. Er ist jemand, der uns im Schmerz beisteht, wenn wir uns zu ihm wenden. Und ich möchte zum Schluss euch noch ein paar Angebote machen und überlegen, wo wir reflektieren können, wo erlebst du selbst, wo erlebe ich, wo erleben wir Verrat in unserem Leben. Und das kann auf unterschiedlichen Ebenen geschehen. Das ist diese erste Ebene, die so ganz persönlich in dir drin ist. Persönlicher Verrat. Gibt es Momente, in denen du dich manchmal selber verrätst? Wo du Dinge erlebst, die du überhaupt nicht magst? Die du verleugnest, das gehört nicht zu mir. Die du weghaben willst, aus dem Weg haben willst, einfach raus. Wo du deine eigenen Grenzen nicht ernst nimmst. Das spüre ich eigentlich, aber ich gehe da trotzdem rüber. Oder gibt es Fehler, die du vor dir und anderen nicht eingestehen kannst, was unglaublich anstrengend ist. Es gibt dann noch so diese Ebene des Verrats, die so zwischenmenschlich auf Beziehungen läuft. Und du dich selber fragen kannst und reflektieren kannst, gibt es so Momente, wo ich schon mal jemanden im Stich gelassen habe? Oder eben andersrum, wo du Verrat erlebt hast an dir selbst. Wo wurdest du von jemandem aus deinem engsten Kreis enttäuscht? Und sich das tatsächlich mal nochmal zu überlegen, zu sagen, wo ist dieser Punkt, dieser Schmerz in meinem Leben, an dem ich Jesus begegnen kann. Und letztlich gibt es auch eine Dimension, die wir vielleicht manchmal gar nicht zulassen, darüber nachzudenken, aber die trotzdem Empfinden von uns sein kann, nämlich ein geistlicher Verrat, den wir empfinden. Gibt es Momente, in denen du dich von Gott im Stich gelassen fühlst? Wo fühlst du dich von Gott enttäuscht? Vielleicht sogar verraten? Oder ein bisschen anders formuliert, gibt es Momente, in denen du Ferne von Gott erlebst, also dich weit von ihm wegfühlst, obwohl du ihn suchst, und wie geht es dir damit? Du streckst dich nach ihm aus und nichts passiert. Und du spürst, wie dieses Unwohlsein, dieses Zusammenziehen, dieses Enttäuschtsein von ihm. Und Jesus sagt, mit all diesen Gefühlen, ob es für mich persönlich ist, ob es in meiner Beziehung zu anderen Menschen ist, ob es in meiner Beziehung zu Gott ist, mit all diesen Gefühlen, komm zu mir. Und ich möchte euch einladen, mit Blick auf Karfreitag in dieser Woche, was wir feiern werden, wo wir uns gemeinsam Gedanken darüber machen werden. Mit Blick auf diesen Karfreitag möchte ich euch einladen, in dieser Woche mal über die verschiedenen Ebenen nachzudenken. Und wenn ihr möchtet, dass ihr diese Enttäuschungen, die ihr vielleicht da erspürt oder erfahrt, dass ihr mit diesen Enttäuschungen zu Jesus geht, weil er uns eben versteht. Jesus kennt den Schmerz, weil er ihn selber erlebt hat. Er fühlt ihn und er nimmt ihn auf bei sich. Und er heilt dann den Verrat an uns und auch an den anderen. Ich möchte die Predigt schließen und euch segnen mit einem Vers, der beim Propheten Jesaja zu finden ist, in Jesaja 53. Und das ist ein prophetischer Ausspruch über Jesus Christus. Für wahr, er trug unsere Krankheit und er lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen.